Herzlich willkommen bei Linked Up, der Podcast rund um Social Selling auf LinkedIn und einem entspannten Business Mindset. Ich bin dein Host, Ann-Christine Baltrusch, und du darfst mich sehr gern auch AC nennen. Und ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen bei Linked Up. Heute mit einem wunderbaren Gast wieder hier zu Besuch im Podcast. Und ich habe einen Gast mitgebracht, auf den ich mich sehr, sehr, sehr doll gefreut habe. Nämlich habe die gute Phyllis zu Besuch. Phyllis Luise Katschmas, die ich auch schon, wie lange kennen wir uns jetzt? Letztes Jahr, oder was, müsste letztes Jahr gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben.
Das ist schon noch länger her.
Ja. Ich glaube, war das nicht? Ich glaube, da war ich gerade aus Kapstadt wieder da. Das müsste doch im Februar oder so gewesen sein. Sind wir schlechte Freundinnen, ne? Dass wir das nicht ganz auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall haben wir uns da das erste Mal persönlich getroffen. Und das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich stand bei Laura in der Küche und Laura meinte zu mir, auch eine gemeinsame Freundin eben von uns, meinte zu mir, Phyllis kommt auch. Ich so, wer ist Phyllis? Irgendwie klingelt da was bei mir. Sie sagt, ja, ich sehe immer, ihr kommentiert gegenseitig beieinander auf LinkedIn. Kennt ihr euch noch gar nicht so wirklich? Ich so, nee, wir kennen uns nur über LinkedIn. Und auf einmal standst du vor mir und es war so, als hätten wir uns irgendwie schon ewig gekannt. Und Phyllis ist nicht nur ein netter Kontakt von mir irgendwie aus Hamburg, den ich endlich dieses Jahr kennenlernen durfte, sondern Phyllis ist eine ganz beeindruckende Frau. Die ist nämlich, also ich nehme einfach mal deinen Claim, weil der einfach so stark entwickelt ist, es geschafft hat, aus dem Bore-out raus zur CEO von Work-Life-Romance geschafft hat. Und da auch unsere Gemeinsamkeit als junge Frauen in der Geschäftsführung. Plus hilfst du ja anderen Menschen auch wirklich, sich zu verwirklichen, ihren Traumjob oder ihr Traumleben in Kombination mit dem Traumjob zu schaffen. Und ich glaube, das sind ganz viele Facetten, die wir heute ansprechen dürfen. Und ich würde mal sagen, Phyllis, ich schmeiß meinen Ball zu dir rüber. Du musst dich einmal nochmal selbst vorstellen mit allem drum und dran, weil du kannst das viel besser zusammenfassen als ich. Und danke, dass du da bist.
Ja, wow, was für ein Intro. Oh mein Gott, ich bin richtig gerührt. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich noch so groß ergänzen soll. Genau, also ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Ich habe mich richtig gefreut auf unser Gespräch, weil unsere Gespräche eh immer so nett sind und es ist halt cool, dass dann noch aufgenommen wird. Genau, ich bin Phyllis. Ich wohne in Hamburg, beziehungsweise mein Zweitwohnsitz ist in Hamburg. Ich habe nämlich noch einen Mehrgenerationenbauernhof. Das ist so ein bisschen unser Traum von meinem Mann und mir gewesen, so unser Leben zu gestalten, dass wir uns das erlauben können. Und das leben wir jetzt seit Sommer diesen Jahres so wirklich richtig aus. Und ansonsten mache ich auch wirklich ganz viel beruflich. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin sogar der Work-Life-Romance GmbH. Ich habe ein Buch veröffentlicht im September, einen Ratgeber im Campus Verlag. Und ich helfe ganz, ganz vielen Menschen dabei, ihr Potenzial erstmal zu erkennen, was so in ihnen steckt und das dann auch auszuleben, wie auch immer das eben aussieht für die einzelnen Personen dann.
Richtig schön. Magst du mal ein bisschen noch erzählen, was die Work-Life-Romance GmbH macht? Weil ihr habt ja verschiedenste Sparten, wo ihr die Leute auch abholt und begleitet.
Genau, also wir machen wirklich so klassisch Menschen dabei zu unterstützen, wirklich herauszufinden, wie sie eigentlich leben und arbeiten wollen und das dann auch wirklich umzusetzen. Dazu haben wir eine Coaching-Methode entwickelt, die nennt sich Life Design, wo es eben darum geht, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und mit verschiedenen Tools und einem geführten Prozess, der aber gleichzeitig komplett ergebnisoffen ist, die Menschen dabei zu unterstützen, ins Tun zu kommen. Einfach machen ist so einer unserer wichtigsten Slogans, würde ich sagen. Also was zu machen und dann im Nachhinein quasi zu reflektieren und zu gucken, was habe ich da eigentlich gemacht? Passt das wirklich zu mir? Will ich noch was anpassen? Ne? Also so ein bisschen Act First, Think Later Prinzip.
Love it.
Das machen wir einmal. Dann beraten wir Unternehmen, wie sie es schaffen können, ihre Mitarbeitenden mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Also quasi, wie sie es schaffen können, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden in den Fokus zu stellen und einfach als Arbeitgeber attraktiver zu werden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann halte ich natürlich auch noch Vorträge im Rahmen von dem Buch, die sich alle so um das Thema bedürfnisorientiertes Arbeiten drehen, aber auch ganz, ganz viel auch so um das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, weil ich halt bei dem Bore-out oder durch das Bore-out einfach krasse eigene Erfahrungen gemacht habe. Also mein Job hat mich halt total krank gemacht und das lag wirklich nicht daran, dass der Job schlecht war, sondern das war einfach kein Fit. Ich habe nicht in die Branche gepasst und ich habe halt nicht in diese Geschwindigkeit gepasst von dem Umfeld, wo ich damals war.
Ihr bildet doch auch noch Coaches aus mit eurer Methode, ne? Ich glaube, der Punkt, der kam da nicht, ne? Der ist auch nochmal vielleicht spannend für ein paar Leute, die hier zuhören.
Genau, wir bilden selber Live-Design-Coaches aus seit 2016 in unserer Methodik. Kommen auch tatsächlich super unterschiedliche Leute zu uns. Also klar, ganz viel PersonalentwicklerInnen natürlich, ne, die das so in Unternehmen reinbringen. Aber auch viele Menschen, die selber im beruflichen Umbruch sind oder Coaches, die ihren Werkzeugkoffer so ein bisschen auffrischen wollen. Und das machen wir jetzt seit 2016. Und in der Dachregion sind wir jetzt schon über 200 Live-Design-Coaches. Letzte Woche Freitag ist gerade die letzte Runde quasi beendet, genau. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt die 200 geknackt haben gerade. Und im Frühjahr geht's wieder los. Also immer zweimal im Jahr bilden wir eine neue Kohorte, sage ich jetzt mal, aus.
Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe dich eingeladen, weil ich es ganz spannend finde, wenn wir heute hier über zwei Parts sprechen. Auf der einen Seite weiß ich, dass diesen Podcast natürlich sehr viele Leute hören, die auch sich gerade beruflich irgendwie umorientieren und daher LinkedIn nutzen als die Jobplattform irgendwie schlechthin, das berufliche Netzwerk. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass viele Leute diesen Podcast hören, die irgendwo sich auch im Bereich Selbstständigkeit bewegen und die auch oder auch über eine berufliche Veränderung Richtung Selbstständigkeit nachdenken und du, glaube ich, auch sehr viele Leute einfach durch die Coaching-Ausbildung dort kennengelernt hast und aber ich glaube auch die Frage Selbstständigkeit auch häufig im Raum steht, wenn man überhaupt sich an so einem Prozess ranmacht, was irgendwie das Wichtigste ist oder das Wichtigste für einen selbst ist, was man verwirklichen könnte. Und da würde ich da gerne in zwei Parts einmal drüber sprechen mit dir gleich. Einmal über das Thema Selbstständigkeit in seinem eigenen Traumjob, wem du das empfiehlst, wem nicht, habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Auf der anderen Seite auch nochmal LinkedIn für berufliche Veränderungen richtig, richtig gut nutzen, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir da reinstarten, dieser Podcast startet immer mit einer wunderbaren Spielerunde, nämlich mit Entweder-Oder-Fragen und oder noch Eisbrecher-Fragen, habe ich 5 Stück mitgebracht. Bin gespannt, dich da nochmal ein bisschen kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Starten wir mit einer ganz leichten. Frühstück im Café oder Frühstück zu Hause? So sonntags.
Ich liebe halt Kochen und Backen. Also für mich ist das echt so zum Runterfahren das Perfekte. Und sonntags gibt's bei uns entweder Familienfrühstück mit allen, also wirklich große Familie, oder ich mache Pancakes.
Richtig, richtig schön. Ich liebe auch Familienfrühstück bei uns zu Hause, wenn ich da bin irgendwo. Ich will dann auch gar nicht fancy frühstücken gehen, wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin. Aber hier in Hamburg bin ich eher diejenige, die brunchen geht irgendwie.
Es gibt ja auch so viele mega nice Spots. Also wirklich, liebe ich auch. Ja. Aber wenn es ist quasi entweder oder, also ich mich wirklich für eins entscheiden muss, dann zu Hause.
Oh. Dann nächste Frage. Möchtest du lieber unendliches Wissen über das Universum haben oder die Fähigkeit, in der Zeit zu reisen?
Das ist schwer. Ich glaube, in der Zeit zu reisen. Ich bin auch so ein, wirklich, ich gucke mir manchmal so Trash-Video-Filme an, um so Zeitreisen, die total vorhersehbar sind, aber ich feiere das irgendwie, das ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Deswegen würde ich, glaube ich, auch gerne selber mal in der Zeit reisen. Also nicht, weil ich was ändern will, sondern einfach, ich habe so einen kleinen Fable dafür.
Geil. Aber das würde ich auch sagen. Ich habe letztes Jahr auch so eine Fantasy-Buchreihe gelesen, auch wie die dann so mit Hexen irgendwie ins Mittelalter gereist sind und sowas. Da ich so,
ja.
Hey, das wäre cool. Aber ich helfe auch, du hättest unendliches Wissen über das Universum und du wüsstest so, es geht einfach alles unter,
ja,
oder wir werden irgendwie übernommen. Ciao. Das will ich gar nicht.
Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Du weißt ja auch an alles Negative. Ich,
ja,
ich bleibe auf jeden Fall bei den Zeitreisen.
Ja, wir machen das zusammen. Welche Epoche machen wir zuerst?
Ja, oh, einen, wo man, weiß ich gar nicht. Was hast du gesagt? Mittelalter mit Hexen?
Wäre schon ein bisschen auch gruselig. Ich könnte mir auch noch vorstellen, so altes Ägypten. Das würde ich gerne mal sehen.
Das finde ich auch schön.
Dann eine sehr tiefe Frage. Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht?
Ja, glaube schon. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube schon.
Ich glaube auch. Irgendwie, das kann gar nicht alles so einfach aufhören.
So. Nee, glaube ich auch nicht.
Nee, das wäre komisch. Dafür ist meine, die Seele irgendwie viel zu voll. Mal gucken. Jetzt kommen 2 Fragen, keine Entweder-Oder. Aber ganz andere. Vielleicht auch nochmal hier. Ich switch meine mal hier. Wie sieht deine Morgenroutine aus unter der Woche?
Also, wir haben ja einen Hund, das heißt, ich stehe morgens auf um 6.35 Uhr, wenn es gut läuft. Dann stehe ich auf, dann trinke ich erstmal gefühlt 1 Liter Wasser, um meinen Körper ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Dann mache ich mich fertig. Dann geht mein Mann mit dem Hund raus und in der Zeit mache ich Frühstück für uns beide und Kaffee. Dann kommt er wieder und dann frühstücken wir zusammen. Meistens irgendwie gemütlich. Lofi-Musik läuft bei mir permanent im Hintergrund, also immer. Und dann frühstücken wir zusammen, dann starten wir so ein bisschen mehr in den Tag und dann geht's los.
Auch richtig schön. Arbeitest du immer von zu Hause?
Nee, nicht immer, aber schon einen Großteil der Zeit. Also ich bin auch manchmal in Coworking Spaces oder in Büros von Freunden. Also ich wechsle immer so ein bisschen, ich bin halt komplett flexibel. Aber den Großteil der Zeit arbeite ich tatsächlich morgens zumindest oft von zu Hause. Ich habe meistens noch mittags, nachmittags so Termine draußen, weißt du? Dann wechsle ich auch nochmal den Platz, aber ich mag halt gerne morgens so ruhig in den Tag starten. Dann bin ich irgendwie den Tag über nicht so gestresst. Wenn ich schaffe, mache ich auch noch Yoga morgens und dann bin ich irgendwie so grundgelassen.
Also kann ich voll nachfühlen. Und wir hatten es ja gerade schon mal kurz über. Mein Morgen heute war auch ein reines Chaos. Ich bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen und ich habe auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das noch aufholen kann im Tag, so diese Ruhe und Gelassenheit, ja, die man irgendwie ausstrahlt. Und ich fühle mich schon die ganze Zeit, wie ich hinterherrenne, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Also ist jetzt nichts, ich habe jetzt keinen Indikator, an dem ich das festmachen könnte, aber es fühlt sich irgendwie einfach anders an. Dann können wir jetzt die perfekte Überleitung machen, weil wir haben ja gerade auch schon über das Homeoffice gesprochen, dass du dafür machst. Was darf bei deiner Arbeit von zu Hause aus nicht fehlen? Was sind deine Homeoffice Essentials?
Mein MacBook, meine AirPods Pro mit Noise Cancelling, hyper wichtig. Dann was zu trinken und ich habe immer so einen Laptop-Ständer, den ich überall mit hinnehmen kann quasi, weißt du, so einen zusammenklappbaren, dass der Laptop einfach auf einer besseren Höhe steht. Das ist das Allerwichtigste und ich sag dir ehrlich, zu Hause auch immer eine Decke, weil ich es gemütlich brauche und eine Kerze, am liebsten Vanille, die zünde ich mir immer an.
Wo kaufst du die immer? Ich habe noch keinen guten Duftkerzen-Store gefunden.
Ich habe tatsächlich jetzt mal welche selber gemacht, einfach mit Kerzenwachs und Vanilleöl ist das, glaube ich, ne, diese Essenz.
Ja.
Das ist schon next level geil, muss ich echt sagen. Und sonst hole ich die tatsächlich bei Ikea.
Ich bin begeistert, ne? Also du kochst gerne, jetzt hast du da am Wochenende gebacken, jetzt machst du auch noch Kerzen selbst. Wow. Also da kann ich mir noch einiges von abgucken. Aber das mit dem Laptop-Ständer stimmt. Und ich habe auch sowas. Ich habe, glaube ich, alles eigentlich fürs Homeoffice. Ich glaube, ich bin so 2 bis 3 Tage die Woche im Homeoffice. Und ich habe den perfekten Laptop-Ständer. Ich habe eine tolle Webcam. Ich habe noch ein Mikro für zu Hause. Ich habe ein Ringlicht. Und weißt du, worauf es eigentlich immer hinausläuft? Dass mein Laptop auf einer Kerze steht, damit der höher ist. Und ich mit meiner beknackten MacBook-Kamera-Qualität da sitze, weil ich irgendwie dann zu faul bin, das vernünftige Setup zu machen. Aber es liegt auch daran, dass ich am Esstisch arbeite und keinen richtigen Schreibtisch habe, wo man es irgendwie stehen lassen könnte. Hast du ein eigenes Arbeitszimmer?
Ja, wir teilen uns ein Arbeitszimmer. Ich dachte jetzt übrigens gerade, deine Antwort ist, ich lande immer auf dem Sofa. und arbeitest da. Nee, wir haben ein Arbeitszimmer und auch einen großen, also jeder hat quasi einen großen Schreibtisch.
Ja.
Die stehen nebeneinander. Ja,
ja, und dann kann man,
aber ich habe auch nur Laptop
stehen lassen, ne? Kann man auch den Ständer,
ja,
irgendwie.
Aber ich sag dir, ja, aber ich sag dir auch, wie es ist. Es muss trotzdem irgendwie für mich alles so schnell aufbaubar sein. Ich habe keine Lust, irgendwie, weißt du, dann die Kamera abzubauen und das, die Maus und Tastatur und da habe ich keine Lust zu. Bin ich zu ungeduldig zu. Es muss für mich schnell gehen. Ich will den Laptop aufklappen und loslegen.
Und zack,
deswegen
los.
Simpel.
Ja, genau. Ich arbeite auch voll oft aus dem Bett. Also ganz, ganz schlimm,
ja,
vor allem an so Abenden, wo ich dann nochmal quasi eine zweite Schicht mache, so ab 19 Uhr, sitze ich dann auch nochmal irgendwie im Bett und ich mag's. Also ich kann dann auch trotzdem in meinem Bett gut schlafen, aber naja, wahrscheinlich alle perfekten Work-Coaches drehen sich jetzt irgendwie im Grab um.
Ach du, ich mach das auch manchmal. Ich finde, man hat ja auch, also manchmal das Bedürfnis für so ein bisschen mehr Komfort. Also da wickle ich mich so ein wie so ein Burrito, weißt du, in meine Decke.
Oh, ja,
wirklich. Und dann sitze ich da und dann arbeite ich. Das mache ich auch manchmal im Bett. Also ich trenne das jetzt auch nicht so super strikt.
Ja, das ist ja vielleicht dann auch die Work-Life-Romance, wo man dann auch wie ein Burrito im Bett arbeiten kann. Aber das ist so eine richtig schöne Cringe-Überleitung. Yes, <hier. lacht> So, ich habe mir vielleicht auch ein paar bisschen direktere Fragen rausgesucht.
Okay.
Oder das ist vielleicht auch eine persönliche Neugierde von mir. Und ich habe das Gefühl, und ich habe ja auch mit einigen Coaches schon zusammengearbeitet, also die bei uns LinkedIn-Training gemacht haben, nicht für mich, die auch berufliche Weiterentwicklung, Traumjob finden und so weiter, dann gecoacht haben. Und bei vielen war eigentlich die einzige Lösung, bei der viele rausgekommen sind, dass sie sich selbstständig machen müssen. Und wie stehst du dazu? Läuft so eine Work-Life-Romance-Findung, eine Life-Design-Arbeit immer auf eine Kündigung hinaus und läuft es irgendwie immer darauf hinaus, dass man sich selbstständig macht? Oder sind es eher die Leute, die vielleicht auch andersrum Bias, dass die Leute, die generell bereit sind für eine Selbstständigkeit und für mehr, sich eher nur auf so einen Weg machen und das genau das Richtige für sie ist?
Tatsächlich, also Work-Life-Romance, wir machen das ja schon seit 2012. Ich bin noch nicht ganz lang dabei, ne? Aber meine beiden Mitgesellschafter machen das schon seit 2012. Und am Anfang war es echt krass, da sind, ich würde mal sagen, wirklich 99%, die bei uns waren, in die Selbstständigkeit gegangen. Und das ist aber tatsächlich jetzt nicht mehr so. Also das ist echt ein ganz krasser Wandel gewesen, auch gerade so in den letzten Jahren, weil auch Arbeitgeber viel mehr Möglichkeiten, weißt du, den Arbeitnehmern ermöglichen. Also du kannst halt jetzt auch öfter remote arbeiten. Ich meine, wir machen das ja bei uns auch. Ihr macht das ja auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Für die, die bei mir angestellt sind, die haben andere Freiheiten als ich damals, wo ich in einem Konzern war.
Ja.
So. Das heißt, die sind immer noch in der Anstellung, aber die Anstellung sieht halt anders aus. Und ich finde aber trotzdem spannend, tatsächlich kündigen viele, die bei uns in die Workshops kommen und in die Ausbildung auch teilweise kommen. Aber da ist es dann meistens so, dass die oft einfach wechseln. Ne? Also eine Kündigung heißt ja nicht, ich gehe raus aus dem Angestelltenverhältnis und rein in eine Selbstständigkeit. Das ist bei manchen der Fall. Aber tatsächlich ist ja unser Fokus, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr Berufsleben anhand ihrer Bedürfnisse zu gestalten und aktiv zu werden, was zu tun, was zu verändern, Grenzen zu verschieben. Und das passiert halt auch oft mittlerweile im Angestelltenverhältnis, weil viele sich nicht, ihre Sicherheit nicht aufgeben wollen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Weißt du?
Ja.
Da ist ja auch so ein gewisses Risiko einfach mit dabei, sich selbstständig zu machen. Und wenn du halt irgendwie, wir haben ja so unterschiedliche Altersgruppen auch und viele sind zum Beispiel dann auch nach der Elternzeit, da hast du natürlich ganz andere Verpflichtungen als ich jetzt zum Beispiel. Weißt du?
Ja, die Phase, in der man das wirklich so risikolos irgendwie wagen kann, das ist halt natürlich auch ein begrenztes Zeitfenster. Aber ist es denn für die meisten Leute tatsächlich dieser Aspekt, ich fühle mich im Job irgendwie unfrei, oder ist es eher so wie bei dir, wo du sagst, okay, es war einfach fachlich kein Match, oder ist es eine Kombination?
Freiheit ist super oft ein Thema, wirklich ganz, ganz oft. Also eine der ersten Übungen am Anfang, also vielleicht sage ich mal kurz was zu dem Prozess. Die Menschen, die zu uns kommen, verstehen erstmal, also wir geben denen Tools an die Hand, die verstehen erstmal ganz viel über sich selber und stellen sich die Frage, wie will ich eigentlich leben und arbeiten? Das heißt, die sammeln eigentlich erstmal so ein bisschen Erkenntnisse über sich. Was sind ihre Werte? Was können sie gut? Was für Rahmenbedingungen brauchen sie, um gut arbeiten zu können? In der zweiten Phase von dem Life-Design-Prozess ist es dann so, dass wir auf der Grundlage von dem, was die vorher über sich verstanden haben, Jobideen entwickeln mit ganz vielen verschiedenen Kreativitätstechniken. Die entscheiden sich dann für eine Idee, die sie umsetzen wollen. Und am Ende helfen wir ihnen mit Prototypen, diese umzusetzen. Ja. Das ist erstmal so der grundsätzliche Prozess. Weißt du, wie die Leute quasi zu uns kommen und was die sozusagen alle durchlaufen?
Kannst du mal ein Beispiel machen, was so Prototypen da sind?
Ja, klar. Also ganz klassischer Prototyp, gerade wenn es auch um das Thema Selbstständigkeit geht oder wenn man sich so überlegt, hey, ich habe irgendwie Bock, mich selbstständig zu machen. Ich bin mir aber voll unsicher, ob ich das wirklich tun soll. Ich bin aktuell noch angestellt und ich möchte nicht so viel Risiko eingehen. Dann ist natürlich der erste Prototyp tatsächlich das Nebenbei-Projekt, also ganz klassische nebenberufliche Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Du hast eine Idee, also zum Beispiel im Buch habe ich ja auch so ein paar Leute interviewt, die zu den verschiedenen Prototypen auch teilweise passen. Und eine Freundin von mir, Margarete, die ist die Gründerin von Fortuna Lista, die macht Finanzen für Frauen. Und die hat zum Beispiel, die war angestellt als Führungskraft und hat dann tatsächlich mit einem Blog nebenberuflich gestartet.
Schön.
Und jetzt hat die Unternehmen mit, ich weiß nicht wie viel Mitarbeiterinnen, also ganz krass. So.
Ja.
Ja, ne, und die ist auch nebenberuflich gestartet, indem sie gedacht hat, ich habe ein Thema da identifiziert, das liegt mir am Herzen, das möchte ich gerne, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden, ne, dass mehr Frauen dann vor allem halt auch sich mit Finanzen auseinandersetzen, und hat dann einfach über ihre eigenen Erfahrungen geschrieben, und daraus ist dann eben ihr Unternehmen gewachsen.
Ja, da habe ich direkt auch eine Frage rein, weil das finde ich jetzt auch ganz spannend. Wenn wir jetzt von vorher mal überlegen, dass gerade Freiheit und Flexibilität ein großer Treiber sind oder waren, um sich zu verändern. Und jetzt das Nebenbei-Projekt frisst ja auch sehr viel Zeit und sehr viel Effort. Ich habe eher das Gefühl, dass man dadurch dann ja wahrscheinlich eher unfreier ist. Wie geht das zusammen?
Ja, das Krasse ist, wenn die Menschen, die zu uns kommen, sind häufig unglücklich oder nicht ganz zufrieden in ihrer Situation. Das heißt, dass die oft halt irgendeinen Bereich haben, der ihnen nicht so zusagt. Und wenn du dann aber die darauf hinbringst, dass die ein Projekt machen, worauf sie Lust haben, wofür sie brennen, wo auch wirklich förmlich Energie freigesetzt wird, ist es so krass für uns immer zu beobachten, dass die Leute einfach aufblühen. Die haben auf einmal so viel mehr Energie und reißen da Sachen, weißt du, nebenbei, wo ich mir auch denke, krass, wie macht ihr das denn? Und dann kommt nur zurück, ja, das macht so viel Spaß. Ich mache das so gerne, dass ich da halt einfach bereit bin, auch jetzt so viel da reinzugeben. Und die fühlen sich dann dadurch trotzdem freier, also subjektiv freier, obwohl sie eigentlich, ne, objektiv halt mehr eingeengt scheinen. Fühlen die sich aber freier, weil die so einen Bereich ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens ausleben können, was sie vorher halt nicht konnten.
Aber auch wieder ein spannender Punkt, ne? Also wie viel Energie, wie viel Potenzial noch in den Leuten steckt, was sie selbst wahrscheinlich gar nicht irgendwo über sich wussten. Und das ist mir auch gerade so ein wichtiger Punkt, dass wir das hier auch ansprechen, auch mit dem, das ist ja eine Art von, ich gehe die Extrameile. Und ich gebe jetzt nochmal Gas für ein Thema, was mir wichtig ist, weil ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch die Selbstständigkeit so ein Ticken überromantisiert wird. Und auch ich habe auch das Gefühl, und vielleicht ist das auch eine Fehleinschätzung, du bist ja viel in dem New Work, Life Design, neue Themen irgendwo angehen. Das ist alles, finde ich, von außen manchmal so eine Zuckerwatte-Welt, aber dass da doch schon richtig viel dahinter steht und auch Extrameilen und Gedanken und mutig sein und so weiter, das wird, finde ich, sehr, sehr selten angesprochen. Und bei deinen Leuten scheint es aber ja auch so zu sein, dass ihr da auch hinterher seid, dass sie da wirklich auch dann ins Tun kommen, was ein bisschen unkomfortabel auch erstmal sein kann.
Absolut. Ich sag dir, das ist ziemlich unkomfortabel. Also das ist einfach in Veränderungsprozessen so und auch in Wachstumsprozessen, ne? Also das ist, finde ich, auch immer wichtig zu sagen, und das sagen wir auch wirklich oft vorweg, bevor quasi Leute auch zu uns in die Programme kommen. Das ist jetzt halt kein, ich checke irgendwie Boxen auf so einer Checkliste ab, sondern die Menschen müssen halt auch für Veränderung was tun. Sie gehen aus ihrer Komfortzone raus, probieren Neues aus, gehen neue Wege, machen ganz viele Fehler, lernen daraus. Und Wachstum bedeutet halt auch immer, finde ich, so ein bisschen Wachstumsschmerz. Also ich meine, das kennt man vielleicht noch so vom, wo man als Kind quasi gewachsen ist, ne? So in den Schienbeinen, diese Schmerzen, wenn der Knochen größer wird. Das ist halt nicht anders bei persönlichem Wachstum.
Ja. Wie vermittelst du das? Weil ich gehe jetzt in das Thema rein, ich möchte mich irgendwie verändern, ich möchte ein schönes Leben, ich möchte meine Work-Life-Balance mehr in Einklang bringen, ich möchte irgendwie mehr Freiheit, und auf einmal stehe ich da vor einer Aufgabe, nochmal die Extrameile zu gehen, nochmal vielleicht Nachtschichten zu machen, auch mal Sachen zu machen, die mir nicht ganz so viel Spaß machen. Wie bringe ich das mit in Einklang, auch mal durchzuziehen und nochmal so diese Hustle-Mentalität? Oder stehe ich da jetzt gerade vor einem Glaubenssatz, wo ich denke, das ist nötig, um auch in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein, und das ist eigentlich Quatsch.
Womit wir halt immer anfangen, ist auch so ein bisschen zu identifizieren, was ist eigentlich Erfolg für mich? Also was bedeutet es eigentlich, erfolgreich zu sein? Weil das bedeutet ja für jede Person was anderes. Mhm. Also ich habe damals tatsächlich so Erfolg angestrebt, weißt du, als ich so mit 18 gestartet bin, der so gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert war, und habe aber festgestellt, das ist gar nicht meine Definition von Erfolg. Und bin dadurch halt dann krank geworden, weil das einfach nicht zu mir gepasst hat. Deswegen ist total wichtig, ne, immer erstmal zu schauen, was will ich eigentlich? Wie sieht für mich erfolgreich sein eigentlich aus? Und das ist halt unterschiedlich. So, das ist erstmal der erste wichtige Punkt, finde ich. ne, für manche ist das halt ein Umsatzziel, für manche ist das ein Titel, für manche ist das Wohnsituation, für manche ist es halt maximale Freiheit. Also das ist super individuell. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, das auch am Anfang einmal zu definieren. Und dann versuchen wir halt, die Menschen, die wir begleiten, ganz viel auch natürlich mit deren Mindset so ein bisschen zu arbeiten. Also, dass es halt gut ist, Fehler zu machen, dass Fehler bedeuten, dass man aus der eigenen Komfortzone rausgegangen ist, was Neues ausprobiert hat. Man hat das vorher noch nie gemacht. Das heißt, wenn man das halt falsch macht, dann ist das eben einmal so, ne, den Leuten auch so ein bisschen gut zuzureden, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen auch die Motivatorin zu sein. Und die auf ihrem Weg so ein bisschen zu supporten und das auch immer wieder ins Verhältnis zu setzen. War es jetzt wirklich so dramatisch oder kommt es mir persönlich einfach nur so vor gerade, dieser Fehler? Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Boah, so in unserem Kopf ist das so ein Riesending. Und dann guckst du irgendwie, das finde ich übrigens auch so krass, ne? Dann guckst du jetzt mal so zurück auf den Fehler, den ich vielleicht vor einem halben Jahr gemacht habe und denk mir so, oh mein Gott, wieso habe ich mir denn so Gedanken gemacht? Das war total unnötig. Aber naja, war in dem Moment halt so. Und da braucht man manchmal jemanden, der einen da so rauszieht.
Ja, das ist immer so das Schönste auch. Also ich finde das immer so ein sehr schöner Indikator für Wachstum, wenn ich mir an Gespräche zum Beispiel denke, wo ich genau weiß, hätte ich so ein Gespräch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren geführt, ich hätte die ganze Nacht nicht schlafen können. Und heute so, was für ein Idiot. Oh, wir sehen uns morgen. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, wo man da irgendwie jetzt steht.
Absolut. Absolut. Und das sagen wir auch immer, wenn die Leute testen. Also wir machen ja diese Prototypen, um so ein bisschen die Hemmschwelle niedriger zu machen. Ne?
Ja.
Das ist auch so ganz wichtig. Ganz viele kleine Schritte führen am Ende zum Ziel. Wenn ich jeden Tag ein ganz bisschen mache, ist mehr, als wenn ich einmal in der Woche, ne, mich 8 Stunden hinsetze so und das dann die nächsten 6 Monate gar nicht mehr mache.
Ja, voll.
Wenn du jeden Tag ein bisschen machst, kommst du halt weiter. Das finde ich halt auch total wichtig, weißt du? Einfach auch dann dazu zu animieren, zu testen, auszuprobieren, auch so die Freude am Experimentieren wiederzufinden. Und wenn man dann sich mal den allerersten Test, egal ob es jetzt eine Produktidee ist oder ob es halt ein Job war oder vielleicht auch die allererste Nachricht, die man auf LinkedIn irgendwem geschickt hat. Wenn ich meine Nachrichten heute lese von früher, die allerersten Kontaktanfragen, weißt du, das schäme ich mich sowas vor. Das ist so peinlich. Ja. Und ich sage aber immer, das ist gut, weil das bedeutet ja, erstens, ich habe mich weiterentwickelt, du hast dich weiterentwickelt, ne? Da gab es eine Entwicklung. Und zweitens, du warst eigentlich noch gar nicht bereit, diesen Schritt zu machen und hast es trotzdem gemacht.
Ja, Robert meint auch immer, ich weiß gar nicht, ob es aus irgendeinem Zitat ist, wenn man sich für seine ersten Schritte nicht schämt, dann hat man zu lange gewartet.
Also, ja, 100%.
Ist einfach so wahr, aber das gehört dazu, ne? Und ich glaube auch, dieses Prototypen oder Prototypen des Nebenbei-Projekts oder auch die anderen Tätigkeiten, die er da macht, die bringen auch diese Traumwelt manchmal in die Realität. Ich glaube, es ist ja immer, auch mit diesem Klischee-Sprichwort, das Gras ist immer, nee, auf der anderen Seite ist immer grüner. Oh Gott, ich bin so schlecht mit Sprichwörtern. Ich glaube, man romantisiert sich auch viele Ideen, die man irgendwie machen könnte. Und je mehr man das in den Alltag holt und je mehr man auch sieht, was das auch alles bedeutet und wie viel Effort das teilweise ist, dann hinterfragt man sich wirklich nochmal, ist das nur eine Illusion oder ist das jetzt wirklich mein wahrer Weg? Und wenn ich dann diesen Effekt habe, was du auch schon gerade berichtet hast, dass die Energie dann auch kommt und es einfach von selbst fließt, dann hat man da eigentlich schon einen ganz guten Indikator, dass man da weitergehen sollte.
Auf jeden Fall. Es ist total wichtig, auch immer wieder innezuhalten und auch nochmal sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Also im Live-Design ist tatsächlich so, dass wir auch so richtige Reflexionsmomente eingebaut haben in den gesamten Prozess, um die Leute daran zu erinnern, hey, guck doch mal bitte zurück, ne? Wo bist du eigentlich losgelaufen? Wo bist du heute? Um auch nochmal regelmäßig sich die Frage zu stellen, was brauche ich jetzt eigentlich, wenn ich weitergehen will?
Ja.
Ist das ein guter Weg, auf dem ich bin? Oder möchte ich vielleicht doch irgendwie nochmal was anpassen, was verändern, ne? Was nachjustieren?
Ja.
Das ist halt total wichtig und die wenigsten Menschen machen das aber von sich aus. Deswegen ist es quasi bei uns im Prozess mit integriert, sage ich jetzt mal, dass die da so drauf gestoßen werden, um das nicht zu vergessen.
Und das ist auch einfach das Wichtigste, ne? Einen geschützten Raum zu haben, um sich zu reflektieren. Ich kenne das selbst aus den Coachings, die ich gemacht habe, wo man sich auch einmal im Monat hinsetzen musste für so eine Monthly Reflection. Ja, habe ich das danach jetzt immer wieder gemacht? Nee, leider nicht. So, ne? Ist es jetzt irgendwie ein Hexenwerk, das irgendwie alleine hinzubekommen? Auch nicht. Aber trotzdem da in die Hand genommen zu werden, vor allem auch in so einem Veränderungsprozess. Und ich finde auch alle, die hier jetzt gerade zuhören und auch vor diesem Gedanken stehen, sich selbstständig zu machen oder da eine Veränderung anzustreben, den Punkt ist einfach mal jetzt schon ins Tun zu bringen und auch ins Leben zu integrieren, ist einfach Gold wert. Ich habe auch jetzt schon viele Leute in die Selbstständigkeit begleitet und teilweise vor allem auch aus dieser Motivation raus, hey, ich möchte mich verändern und ich möchte mehr Freiheit, weil ich mich in meinem alten Job eingeengt fühle. Dann ist nicht gleich der nächste sinnvolle Schritt die Selbstständigkeit, sondern es kann auch eine andere Veränderung sein, weil Selbstständigkeit ist nicht immer gleich mehr Freiheit. Es ist nicht immer gleich mehr Arbeit. Es ist ganz häufig die Extrameile. Und wenn man dann nicht bereit ist, auch ein bisschen zu pushen, dann wird das nichts. Und das sehe ich ganz bei ganz vielen Leuten, die sich, würde ich sagen, so zwischen Mitte 30 und Mitte 50 selbstständig machen. Das ist eher so eine romantische Fantasiewelt ist. In der Selbstständigkeit habe ich einfach mehr Freiheit und der Wille zu pushen nicht ganz so groß da ist, während ich das bei den etwas jüngeren Leuten sehe. Die haben natürlich auch keine Familie, wo sie jetzt irgendwie sehr viel Zeit mit verbringen müssen und so weiter.
Ja.
Noch richtig bereit sind, Dreck zu fressen, wenn man das so hart sagen kann. Und da
ja, ist so.
Beta machen und auch viel irgendwo scheitern.
Ja, ist so. Ich finde übrigens, das ist auch so für mich einer der wichtigsten Punkte im Live-Design. Was wir nämlich im Prototyping machen, ist halt nichts anderes, als zu gucken, ob unsere Träume, unsere Erwartungen in der Realität eigentlich bestehen können. Weil das ist ja so krass, wie du auch gerade sagst, diese Selbstständigkeit romantisieren, ne? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so ein Traum, den die halt schon lange mit sich rumschleppen, der so in den Köpfen auch schon so ein gewisses Bild einfach hat und wo wahrscheinlich auch so gewisse Plattformen nicht dazu beitragen, wenn man die liest oder anguckt oder Videos guckt, ne? Dass das irgendwie weniger romantisch aussieht. Und was wir halt im Live-Design machen, ist halt wirklich dann mit Prototypen zu gucken, schafft eigentlich dieser Traum es wirklich in die Realität oder sieht der in der Realität ganz anders aus? Und das fängt schon an, und das kann ich wirklich jeder Person jetzt gerade auch raten, wenn ihr das überlegt, euch selbstständig zu machen oder nebenberuflich was zu starten, dann holt euch eure LinkedIn-Kontakte raus oder irgendeine Kontaktliste, guckt nach 5 Leuten, die selbstständig sind und schreibt die an und fragt, ob ihr mit denen mal sprechen könnt.
Ja.
Weil ne, wenn jetzt mich oder dich jemand kontaktieren würde und fragen würde, hey, wie ist denn die Selbstständigkeit so? Also ich würde schon ein ehrliches Bild davon geben, wie es eigentlich so ist.
Ja, erzähl mal.
Romantisierte Version.
Ja, das kannst du direkt mal hier machen, weil das war ja für dich auch nochmal ein spannender Sprung von, du warst ja auch angestellt, auch im Online-Marketing und hast dann gesagt, nee, jetzt geht's irgendwie weiter. Wie war das für dich? Unterschiede, wie ist es jetzt? Wie hat es sich vielleicht auch entwickelt?
Ja, also am Anfang, also ich war ja vorher in der Immobilienbranche, in so Immobilienunternehmen, in mehreren, das waren alles Mittelständler, dann war ich in einem Konzern eine Zeit lang und dann war ich Head of Marketing auch in einem mittelständischen Unternehmen. Also die waren schon sehr unterschiedlich, aber ich kannte halt das. Naja gut, ich muss mal ein bisschen ausholen, weil ich komme vom Bauernhof, also ich kannte halt auch Landwirtschaft, aber das war die einzige Art der Selbstständigkeit, ne, die ich quasi so wirklich aktiv kannte und sonst eben Anstellung. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dachte ich auch so, boah krass, wie frei bin ich denn? Wie flexibel bin ich denn? Das war für mich total cool, weil ich vorher auch viel noch mit Anwesenheitspflicht meine Jobs hatte, also ne, 7:30 da sein, 16 Uhr Feierabend und so. Und das war schon sehr anders. Ich bin aber auch ein sehr organisierter Mensch. Das heißt, ich habe mich einfach selber organisiert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie die Tage einfach so vorm Fernseher verbracht, weil das passt auch nicht so richtig zu mir. Aber was ich am krassesten fand, war, man hat ja immer so Ups und Downs im Leben und in der Arbeit.
Oh ja.
Und
oh ja.
Als ich dann selbstständig war, dachte ich so, ey krass, die Ups sind richtig ab. Und die Downs sind richtig, richtig, richtig tief. Also es war wirklich so, vorher in der Selbstständigkeit, in der Anstellung, weißt du, war es so leichte Wellen, so von Hochs und Tiefs, ne? Und dann kommst du in das Unternehmertum, in die Selbstständigkeit, auf einmal geht's so steil nach oben, steil nach unten, steil nach oben, die mega gute Nachricht, halbe Stunde später kommt schon wieder irgendwas total Negatives rein, dann geht's wieder runter.
Existenzängste, dann kommt der Steuerberater, was man schon wieder nicht gecheckt hat, ja.
Ich sag es dir. Das ist deutlich krasser. Also diese Hochs und Tiefs sind deutlich krasser. Und ich muss auch echt sagen, ich hätte mich, glaube ich, gar nicht früher selbstständig machen können, als ich es damals gemacht habe, weil ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, das auszuhalten.
Ja.
Also emotional.
Ja, das ist verrückt, oder? Also da muss man schon eine gewisse Resilienz haben und auch man muss sich um den Kram auch von anderen Leuten kümmern oder mit so Faktoren umgehen, die man einfach gar nicht in der Hand hat.
Ja, absolut. Also ich meine, man muss ja nur mal in die Welt gucken. Ne? Wir sind ja nun mal auch in der Welt, also nicht nur in der Businesswelt, sondern ja auch die ganze Inflation, ne? die Pandemie, das ist ja auch alles an der Wirtschaft jetzt nicht einfach so vorbeigegangen und wir sind ja nun mal auch in unserem Unternehmen natürlich Teil davon und das kannst du nicht ändern.
Wie ist das mit dem Workload bei dir, wenn du jetzt überlegst, so Vergleich, Anstellung, Selbstständigkeit und vielleicht auch die Entwicklung so mit der Zeit?
Ja, so signifikant höher. Also ich habe halt eine Zeit lang, weil ich war so richtig eine Zeit lang in dieser toxischen Produktivitäts-Culture, weißt du? Also wirklich maximale Produktivität. Und dann habe ich da halt echt in 12 Stunden gefühlt so viel geschafft wie andere einer Woche und habe das echt durchgezogen, aber das war nicht gesund. Also das nochmal hier direkt als Disclaimer, Leute, das ist nicht gesund. So kann man nachhaltig kein Unternehmen führen und auch nicht aufbauen. Das schon gar nicht. Ausbauen schon gar nicht. So. Was ich halt tatsächlich heute mache, ich achte stark auf Ausgleich. Also ich versuche halt, wenn ich merke, ich habe wirklich mal eine Nacht durchgehasselt, den nächsten Tag, ne, wirklich mir dann auch 12 Stunden versuche ich, mir Abstand zu gönnen.
Ja.
Gelingt mir mal besser, mal schlechter, ne? So. Aber im Großen und Ganzen versuche ich halt Sachen, weißt du, wenn ich jetzt wirklich mich total gefühlt verausgabt habe, dass ich dann mir auch wieder Ruhephasen ganz aktiv schaffe und zwar nicht erst in einem Monat, sondern meistens versuche ich das zeitnah irgendwie hinzubekommen. Wenn ich mal Samstag arbeite, genau, wenn ich mal einen Samstag zum Beispiel arbeite, dass ich dann die Woche danach Montag frei mache oder einen Freitag frei mache, ne? Also wirklich sehr zeitnah.
Und das sind auch so die schönen Sachen, die man dann eben auch hat. Und ich kann das auch, also voll. Ich glaube, irgendwie einen ähnlichen Verlauf. Und bei mir ist ja natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Ich bin angestellt bei uns, habe aber natürlich die unternehmerischen Verantwortung. Und ich glaube, so einige der Themen, die kenne ich schon auch. Aber vorher ja auch gefühlt, ich glaube, es war schon ein bisschen eine andere Art der Anstellung, wie das bei uns irgendwo lief. Aber dass es schon diese Phasen gibt, wo man einfach sehr viel arbeitet, diese toxische Produktivität irgendwie erlebt, aber dann die Phasen halt auch immer wieder kommen, wo man sich mal ein bisschen mehr rausnehmen kann und wo man der Herr von seinem Kalender ist und alleine schon sagen kann, so ja, ich nehme jetzt Urlaub, wenn ich Urlaub möchte und ich bin nicht wie so ein kleiner angestellter Sklave, der 5-mal Bitte sagen muss, nur weil die Oma irgendwie ihren 60. feiert. Das sind halt so Sachen, die sind mittlerweile irgendwie unvorstellbar, aber da zahlt man auf einer anderen Art und Weise, dann eben auch den Preis dafür. Und es ist nicht immer alles super schön und auch nicht immer alles super einfach. Und ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich glaube, ähnlich wie bei uns, ihr habt auch ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell, gibt es trotzdem Monate, in denen es mal nicht ganz so läuft und man alles irgendwie hinterfragt und wo man nochmal 20 Schritte zurückgeht und so weiter. Und da wirklich auch mit klarzukommen, das ist schon ein Preis, den man bezahlt auf einer ganz anderen Ebene für seine Freiheit auf der anderen Seite.
Ja, finde ich auch. Und ich finde aber auch so ein bisschen auch für den Impact, ne? Also den wir ja auch haben. Also das ist ja bei uns auch gerade total krass. Egal, was wir machen, also mein Herzensthema ist ja wirklich halt einfach Menschen dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu leben. Und das tun wir halt mit allem, was wir machen. Weißt du, also alle Vorträge, die ich irgendwie halte, helfe ich Menschen dabei, ne, dass sie dann Bewusstsein dafür bekommen, dass sie auch ihre Bedürfnisse quasi im beruflichen Kontext äußern dürfen und auch Anforderungen stellen dürfen, auch wenn sie eben angestellt sind und dass sie das auch machen sollen. Mhm. Mit dem Buch, da habe ich jetzt schon echt krasse Stories auch bekommen von Leuten, die halt ihr Leben gestaltet haben nach den Worten, die mal in meinem Kopf waren, jetzt in diesem Buch da drin stehen. Also das finde ich ist halt auch, das gibt mir ganz viel persönlich jetzt zurück.
Ja.
Weißt du, wenn ich sehe halt, dass die Menschen, die damit arbeiten, was verändern und eben auch Erfolge haben und die feiern und mit mir teilen oder uns teilen.
Ja, nee, das ist schon ein sehr rewarding Prozess, wenn man weiß, so hey, das sind genau die Sachen, für die ich morgens aufstehe. Und dafür lohnt sich jede Nachtschicht, dafür lohnt sich jede schlaflose Nacht, wenn man sowas dann eben auch kreieren kann. Und da kannst du in deinem Bereich unfassbar stolz auf sein, vor allem, wenn du jetzt schon berichtet hast, gerade wie sich das allein schon in dem Prozess, wo du bei Work-Life-Romance verändert hat, die Arbeitswelt und was für Leute für Entscheidungen treffen und dass du da einfach ein großer Part von bist.
Ja, ich finde das manchmal auch immer noch ein bisschen surreal, ehrlich gesagt. Weil ich bin halt so die Phyllis vom Dorf, die, weißt du, so irgendwann mal in die Welt der Wirtschaft gestartet ist. Meine Eltern sind halt beide Gärtner, das heißt, ich komme halt gar nicht aus so einem Umfeld und ich finde das manchmal immer noch so ein bisschen surreal.
Boah, das glaube ich. Also da kannst du einfach so unfassbar stolz drauf sein, weil es ist halt einfach wirklich, es klingt immer so hochtrabend, aber es ist halt einfach eine wirklich lebensverändernde Arbeit. Und du kannst dir bestimmt, ich weiß nicht, ob du das machst, aber kannst du bestimmt einen Ordner erstellen mit realen Gesichtern, mit realen Geschichten, von denen du einfach massiv das Leben verändert hast. Und das war ja jetzt erst der Anfang. So lange bist du da ja noch gar nicht. Und als wir im Februar da gesprochen haben, warst du ja auch drauf und dran, alles umzustrukturieren, intern, also bei euch intern, auch nach außen mit den Produkten. Und du strotzt ja vor Ideen, was da alles noch kommen wird. Also, und die Unternehmen sind ja auch mittlerweile bereit. Und ich glaube, das ist halt auch eine ganz schöne Veränderung, dass nicht immer das Kündigen, dass nicht immer die Selbstständigkeit der einzige logische nächste Schritt sind, sondern dass auch in Unternehmen was passiert und wir einfach eine Arbeitswelt kreieren, die einfach, ich finde, fast menschengemacht ist.
Ja, ich finde auch, das, also ist tatsächlich auch so ein bisschen unser Slogan, wir machen die Arbeitswelt menschlicher von Work-Life Romance, weil ich das nämlich auch tatsächlich total finde, dass bei den ganzen Veränderungen, die jetzt im Arbeitsmarkt sind und auch dieser Fachkräftemangel, der halt einfach da ist, die Leute sind halt, also es sind zu wenig Leute ja da, ne, die arbeiten können und wollen. Und die Unternehmen müssen halt was tun. Und für mich ist die einzige logische Konsequenz, den Menschen, die für den Erfolg meines Unternehmens, zum Erfolg meines Unternehmens beitragen, die quasi in den Mittelpunkt zu stellen und ne, dann auch gemeinsam mit denen eben auch das Unternehmen zu gestalten. Also so handhaben wir es halt.
Ja, finde ich auch der einzige richtige Schritt. Und für alle, die denken, dass das unwirtschaftlich ist, die dürfen gerne mal Reinventing Organizations lesen. Und das hat bei mir, dieses Buch hat bei mir auch nochmal richtig Klick gemacht, dass so eine Arbeitswelt auch wirtschaftlich funktionieren kann. Ich würde gerne mit dir nochmal rüberschwenken zum Thema LinkedIn, weil LinkedIn ist natürlich die berufliche Plattform, das berufliche Netzwerk, um sich weiterzuentwickeln. Und auf der einen Seite bist du da unterwegs, um deinen Kunden natürlich berufliche Veränderungen zu bescheren. Auf der anderen Seite hast du auch das LinkedIn Creator Programm gemacht. Und da würde ich gerne mal erstmal wissen, okay, LinkedIn Creator Programm, was ist das? Wie kommt man da rein? Und auf Part 2, was gibst du deinen Kunden mit, die vor dieser großen Frage stehen, what's next? Wie dürfen sie LinkedIn nutzen?
Ja, also wie bin ich in dieses da reingekommen? Also der LinkedIn Creator, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, LinkedIn Creator, also das ist halt so ein Programm von LinkedIn, die sich Leute raussuchen, die auf der Plattform positiv auffallen zu bestimmten Themengebieten. Und ich war in dem Bereich, ich glaube, der heißt Job, Arbeit und Karriere. Und tatsächlich habe ich einfach von LinkedIn selber irgendwann eine Nachricht in meinem Postfach gehabt, dass sie auf mich aufmerksam geworden sind über einen Beitrag und ob ich mir vorstellen könnte, an so einem 5-Wochen-Coaching-Programm von LinkedIn selber teilzunehmen. Und ich so, hä, ich dachte, es wäre Spam. Ich will ganz ehrlich sein.
Hätte ich auch gedacht.
Das ist Spam. Und dann habe ich aber natürlich, die es halt geschickt hat, habe ich dann halt bei LinkedIn eingegeben. Und das war die auch wirklich. Und dann habe ich gedacht, krass, habe ich geantwortet. Und habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen und dann haben wir wirklich 5 Wochen von LinkedIn Coaching bekommen zu, wofür will ich eigentlich stehen, wofür, ne, also so die ganzen Basics, wofür möchte ich gerne wahrgenommen werden, was macht einen guten Beitrag aus, wie oft sollte ich veröffentlichen, dann konnten wir halt alle Fragen stellen, die wir wollten, das war echt richtig cool, da kamen Hunderte gefühlt zusammen.
Boah, das glaube ich.
Ganz viel auch so zum Algorithmus und so. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Und dann hatten wir noch so Treffen in unserer kleinen Gruppe, die bei mir dann eben das Job- und Arbeitswelt war, ne? Und jetzt sind wir alle zusammen in einer LinkedIn-Gruppe und unterstützen uns so ein bisschen gegenseitig.
Auch voll schön, oder? Wahrscheinlich auch dann im echten Leben nochmal gute Kontakte geknüpft. Nicht nur dann online. Wahrscheinlich habt ihr euch darüber auch hinaus vernetzt, oder?
Ja, total. Also es war wirklich richtig schön, auch wirklich komplett gemischt. Ich dachte, also von den Standorten her, ne? Ich dachte irgendwie, das wäre irgendein Fokus, aber es war wirklich überall. Also das war richtig cool. Ich habe richtig, richtig tolle Menschen auch echt darüber kennengelernt. Und was ich richtig schön fand, ist so dieses typische, ich bin in einer Gruppe, sehe, was die anderen machen und fühle mich davon mitgezogen und motiviert. Das war halt auch richtig geil.
Ja.
Wenn du siehst, so, die haben die Beiträge veröffentlicht oder sind so und so konsistent, dann denke ich mir so, okay, cool, mache ich auch, ne? Und bin dann so ein bisschen mitgezogen.
Aber das ist auch so eine schöne Eigenschaft von dir. Also auch zu sagen, es gibt ja auch Interpretationsmöglichkeiten. Man hätte jetzt genauso gut sagen können, so boah, es hat mich auch total unter Druck gesetzt, dass die Leute da so durchgezogen haben und ich wusste nicht, wie ich es irgendwie integrieren soll. Und wir waren ja jetzt alle schon nah aneinander dran. So nee, einfach richtig coole Dynamik, da einfach mitzugehen und sich auch pushen zu lassen. Und ich glaube, das ist ja auch in jeder Art von Coaching oder Weiterentwicklung ein Mega-Aspekt, wenn man da eine Kohorte hat, mit der man sich irgendwie versteht und wo man voneinander einfach lernen darf und sich auch mitreißen lassen darf. Was hast denn du aus dem Creator-Programm mitgenommen, auch für deine Kunden? Welche Herangehensweise empfiehlst du denen, wenn sie vor LinkedIn sitzen?
Also das allererste, was ich echt mitgenommen habe, ist nochmal die Begeisterung für die Plattform, sage ich ganz ehrlich.
Ja, verliebt.
Wirklich. Also das habe ich auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Das heißt, ich bin quasi wie so eine kleine Dauerwerbeschleife für die Plattform LinkedIn. Also ich sag bei uns immer in den Ausbildungen und in allen Coachings, wirklich bei allem, also ehrlicherweise mittlerweile sogar privat, macht euch LinkedIn-Profil, ganz wichtig. Genau, das ist so erstmal der erste Ratschlag, ne? Einfach macht euch ein Profil, füllt das vernünftig aus. Da ging es am Anfang auch richtig viel drüber, so der Slogan, was schreibe ich eigentlich wohin? Das war bei mir alles schon relativ weit. Aber was ich am coolsten fand, war tatsächlich so dieses Thema, wie häufig soll ich eigentlich was veröffentlichen?
Mhm.
Da war ich halt natürlich von dir schon sehr gut informiert. Aber trotzdem hat mir das nochmal tatsächlich voll den Druck genommen, dass die auch gesagt haben, dass zwei Beiträge in der Woche halt voll gut sind.
Ja. Listen and repeat. Ja. Zwei Beiträge pro Woche. Oh Gott. Oh Gott.
Ja. Und wenn das dann natürlich halt von LinkedIn Dach kommt, ist das irgendwie nochmal, weißt du, hat mir das sehr viel Druck genommen. Also gar nicht, ich war so ein bisschen erleichtert irgendwie. Ich dachte, oh, ja, okay, das schaffe ich locker.
Ja, und das schafft man auch locker.
Ja,
das
wirklich.
Muss man mal hochrechnen, das sind 8 Beiträge pro Monat. So, wenn man mal überlegt, was man da in der Uni alles immer weggezimmert hat an irgendwelchen Sachen oder an Arbeiten, was man schon geschrieben hat. Das ist so machbar. Und für die meisten reicht es eben auch als guter Startpunkt. Ne? Also wenn man jetzt LinkedIn nutzt wie wir oder auch mit unseren Kunden, dass man wirklich auch über verkaufen möchte, gibt es in einigen Fällen schon Sinn, mehr Kontaktpunkte zu knüpfen. Aber für die meisten so ein 2-mal pro Woche Start, perfekt.
Genau. Und was ich tatsächlich auch richtig viel mitgebe, weil die Leute, die ja zu uns kommen, gerade wenn die so einen beruflichen Veränderungsprozess sind, wenn die ja bei mir sind, die haben meistens ganz viel Leben noch drumherum, ne? Also da ist so viel los meistens, dass ich halt einfach auch wirklich versuche, die zu motivieren. Macht euch ein Profil, füllt das vernünftig und ganz ehrlich, wenn ihr noch nicht bereit seid, Beiträge zu veröffentlichen, dann kommentiert halt erstmal. Kommentiert bei Themen, wo ihr gesehen werden möchtet und baut euch so schon mal jetzt eine Connection auch auf zu Menschen, mit denen ihr später vielleicht mehr interagieren wollt. Also, dass man auch so ein bisschen guckt, ne? Bei wem kommentiere ich und wo? Und so ein Kommentar, der ist ja nun wirklich kein großer Aufwand. Da reicht ja, du stellst dir einmal 20 Minuten einen Timer am Tag, ne? Und guckst durch LinkedIn und beantwortest oder schreibst da eben ein paar Kommentare hin.
Ja. Und die 20 Minuten, die sind es wert, ne? Also, dass es zurückbekommt. Und ich glaube, diesen Punkt, den machst du halt auch extrem gut. Da können sich sehr viele auch eine Scheibe von abschneiden. Das ist Netzwerken nicht nur um des LinkedIn-Netzwerkens Willens, sondern um wirklich Kontakte zu knüpfen. Und wenn man da wieder nicht nur ich mache die Tätigkeiten, um irgendwie einen Punkt auf meiner Liste abzuhaken, wegnimmt, sondern wirklich auf diesen Menschenfaktor geht, dann kann man auf dieser Plattform nur gewinnen. Wenn es tolle Leute sind, einfach nur nette Leute, wenn es berufliche Opportunities ist, wenn es irgendwie Inspiration ist, dann ist das einfach nur geil.
Absolut. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Leute, fangt an zu kommentieren. Also du hast recht, ich kommentiere halt super gerne, aber ich habe wirklich halt ein persönliches Interesse immer einfach an den Menschen. Und das Krasse ist, ja, also ich meine, ich habe ja so richtig, LinkedIn mache ich ja auch noch nicht richtig lange.
Ja.
Also ich würde mal sagen, so semi-professionell seit diesem Jahr erst, so ein bisschen regelmäßiger. Und die Leute kommentieren halt bei mir auch richtig viel, ne? Weil ich halt auch bei denen kommentiere. Das heißt, da ist wirklich so eine Art Beziehung gegenseitig dann schon entstanden. So wie bei uns im Prinzip auch, ne? Du wusstest irgendwie, dass du mich kennst. Ich wusste, dass ich dich kenne, so einfach nur von LinkedIn-Kommentaren.
Ja, genau, und das ist es.
Das geben die ja dann auch zurück. Also das hat wirklich, so schafft man sich, glaube ich, halt ein aktives Netzwerk, weißt du? Wenn du, glaube ich, viele Beiträge veröffentlichst, aber nicht so richtig mit den Menschen dann noch interagierst, dann kennen die vielleicht deine Beiträge, aber ich glaube, die kennen dann dich als Person ja nicht so gut. Aber wenn du halt im Gespräch bleibst mit denen, das mir auch schon richtig oft passiert, dass sie dann mir tatsächlich auch nochmal eine DM geschrieben haben nachträglich, um nochmal irgendwie sich zu vertiefen oder manchmal auch einfach, um sich zu bedanken, dass ich was kommentiert habe. Also ja, richtig niedlich, süß. So voll süß. Süß. Ja, ja, total sweet. So, hey, danke für deinen Kommentar. Ich freue mich voll, dass du das Thema pushst. So, ne? Und die Leute freuen sich und das bleibt halt in Erinnerung, ne? Also darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, so. Total. Und dadurch entstehen halt dann auch echte Konversationen. Also wie zum Beispiel bei uns, wir stehen uns gegenüber und wir kennen uns gefühlt schon 20 Jahre. So, man schreibt nochmal miteinander und sagt, hey, lass mal zu dem Thema Austausch. Auf einmal sitzt man in einem Zoom-Call. Oder hey, lass mal lunchen gehen, wenn man in einer Stadt sitzt. Und in Hamburg ist es natürlich irgendwie prädestiniert. Hier sind so viele interessante Karte. Und das sollte einfach jeder nutzen. Und das ist auch eine Sache, die ich nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr angehen möchte. Mich mit mehr Leuten auch von LinkedIn wirklich auch mal in Persona zu treffen, weil das einfach wirklich eine Community ist und die Potenziale in der echten Welt auch nochmal, ich glaube, auf einem anderen Stern sind, wenn man das mal ein bisschen vernünftiger angehen würde.
Ja, absolut. Und das schafft auch so eine Verbundenheit irgendwie, finde ich. Du hast halt diese gemeinsame Komponente, sag ich mal, LinkedIn, ne?
Ja.
Und also zum Beispiel Kira Marie Krämer, die ist ja auch auf LinkedIn und tatsächlich haben wir uns über LinkedIn kennengelernt und die ist ja auch mit in meinem Buch tatsächlich drin als Erfolgsstory, weil wir uns über LinkedIn kennengelernt haben. Und jetzt wohnen wir halt irgendwie 4 Straßen auseinander gefühlt. Also es ist nicht so weit. Das heißt, jetzt sehen wir uns auch regelmäßiger, weißt du? Und das ist halt nur entstanden, diese Freundschaft ist nur entstanden, weil wir irgendwann auf LinkedIn mal übereinander gestolpert sind sozusagen.
Ich finde das so schön. Vor allem auch, wenn man mal bedenkt, wie viele Leute sind da noch, die man irgendwie kennenlernen kann. Und diese Voll. Plattform, also ich glaube, das ist halt auch immer etwas, was, finde ich, wie so ein falsches Bild im Kopf ist, dass es diese Plattform gibt wie als Internetwelt und die ist komplett was anderes als die Realwelt. Und die miteinander verschmilzen zu lassen und auch online die Person zu sein, die man offline ist, macht alles einfacher. Es macht alles einfacher und noch mehr Möglichkeiten.
Ja, finde ich auch. Und das muss ich auch sagen, ist in meinem Feed, das ist, finde ich, auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Die Leute, die auf meiner, ich weiß gar nicht, wie das bei LinkedIn heißt, auf meiner For You-Page wollte ich gerade sagen.
Startseite.
Weiß nicht. Okay. Die auf meiner Startseite sind, das ist natürlich, sind halt Menschen in meinem Netzwerk und ich nehme auch nicht jede Person an. Sage ich auch ganz ehrlich. Das heißt, es ist schon relativ kuratiert und ich tausche mich dann auch gerne mit den Menschen halt aus, die dann da auch angezeigt werden. Aber natürlich gibt's auch viele Menschen, finde ich, die so Selbstdarsteller sind auf LinkedIn. Ja, so wie halt ne bei Instagram auch. Wobei ich finde halt bei LinkedIn, das ist so meine Erfahrung, ist es noch nicht so krass. Also alle Menschen, die ich von LinkedIn mal live getroffen habe, sind so, wie ich es erwartet habe, sage ich ehrlich.
Ich habe auch noch niemanden getroffen, wo ich sagen würde, dass da irgendwie ein Mismatch ist. Ich habe häufig auch Leute getroffen in Real Life und dann erst bei LinkedIn hinzugefügt und dann hat man natürlich auch nochmal eine andere Stimme irgendwo dahinter, ne?
Ja. Ja. Ja, bei mir auch so. Aber bei Instagram zum Beispiel ist mir schon oft passiert, dass ich dachte, boah, krass, wie fake. Schade.
Stimmt. Voll. Voll. Oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ja, mir fallen direkt auch so 2 Hamburger Beispiele ein, die ich auch in Persona kenne und dann auf Instagram ein ganz anderes Bild irgendwie hatte. Yep. Aber ja. Ich glaube, Instagram ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von Selbsterstellung. Wenn man mal überlegt, wir haben jetzt gerade festgestellt, 2-mal pro Woche ist eine gute Frequenz. Und wenn man auf Instagram musst du am besten jeden Tag posten, immer noch in die Stories reinlabern, dann irgendwelche Reels machen, die so geschnitten sind, dass sie innerhalb von 2-3 Sekunden irgendwie catchen, um viral gehen zu können. Ich glaube, dann bist du auch in einer ganz anderen Inszenierungswelt unterwegs. Und dadurch, dass wir halt auch fachlich irgendwie was zusammen zu sagen haben, ist es, glaube ich, der LinkedIn schon mal die angenehmere Plattform.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und was halt, finde ich, auch immer noch echt richtig gut auf LinkedIn ist, ist tatsächlich auch so, das eigene Netzwerk sinnvoll zu erweitern, geht halt auf LinkedIn, finde ich, total gut. Also das ist auch sowas, was wir, wenn Leute sich neu orientieren, wo ich auch immer die so ein bisschen versuche hinzutreiben, auch so im Sinne von einfach machen, sich Leute rauszusuchen auf LinkedIn, mit denen man gerne Kontakt haben möchte und die halt anzuschreiben.
die meisten reagieren auch positiv, oder? Also wenn du
genau,
mal
Insights also,
aus deinen von deinen Kunden da teilen magst.
Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, natürlich reagieren auch mal welche gar nicht. Das finde ich aber auch voll in Ordnung, wenn ich mir so überlege, zum Beispiel hier Anahita, ne, die weiß ja nicht, wie viel tausende Nachrichten die gefühlt am Tag kriegt, wenn die dann halt nicht antwortet, das meint die, glaube ich, auch gar nicht böse. Ne? Bei manchen geht es dann, jetzt nicht bei ihr, aber ich meine so generell, bei manchen geht es dann, glaube ich, auch einfach unter. Und das versuche ich auch immer zu sagen, Leute, wenn ihr jetzt 20 anschreibt und es antworten 5, das ist super, ne, voll gut, kümmert euch dann um die 5 und nicht um die 15 anderen. Das ist immer so ein bisschen wichtig.
Ja.
Aber meistens meinen die das ja gar nicht böse, wenn die nicht antworten. Geht mir auch so. Ich komme bei meinen Nachrichten manchmal auch nicht hinterher, wenn ich ehrlich bin. Ich antworte dann aber auch nach einem Jahr noch. Also, ne, wenn ich eine Nachricht sehe nach einem Jahr, dann antworte ich auch noch auf die. Das ist wirklich überhaupt nicht böse gemeint von mir. Und ich glaube, das ist halt bei vielen so. Aber du kannst halt voll gut auch mit EntscheiderInnen oder auch, wenn du dich umorientierst und weißt, hey, ich will in das Unternehmen rein, dich mit Leuten davon einfach vernetzen, wenn die auf LinkedIn aktiv sind. Und die anschreiben und die fragen, wie sieht denn dein Alltag so aus? Weißt du, das auch mal so zum Thema, wie kann ich eigentlich hinter die Kulissen blicken und vielleicht auch einen Einblick in eine Unternehmenskultur bekommen? Weil das war nämlich für mich ein Schock, als ich im Konzern war. Die haben ein sehr gutes Personalmarketing gemacht, weil die dafür halt auch eine ganze Bandbreite an Menschen beschäftigt haben. Und die Realität sah dann aber bei mir halt einfach anders aus. Und natürlich, wenn es anders aussieht, als es suggeriert wird, ist man enttäuscht. Und das muss ja nicht sein. Und deswegen ist auch tatsächlich ein Ratschlag, das könnt ihr auch alle, die zuhören, sehr gerne machen. Wenn ihr wisst, ihr wollt in einer Branche arbeiten, in einem Unternehmen arbeiten, das auf LinkedIn ist, wo Mitarbeitende auf LinkedIn sind, schreibt die an und fragt die einfach, wie ist euer Alltag? Hast du Lust, ne?
Ja.
Wir darüber ein bisschen
und das ist
was
so,
zu erzählen.
Es ist auch wieder genau zu dem Punkt, was du vorher schon meintest, einfach mal machen. Und es ist so banal, du hast Zugriff zu den Leuten und du kannst sie ansprechen. Und dafür musst du noch gar nicht unbedingt irgendwelche Posts veröffentlichen. Es ist einfach nur ein nettes, sympathisches Profil haben. Das kriegt dein jetziger Arbeitgeber ja noch nicht mal mit, weil das ist auch bei mir immer so die Frage, wenn ich mit Leuten spreche, die sich irgendwie beruflich verändern wollen oder auch in die Selbstständigkeit starten.
Ja.
Mein Arbeitgeber liest ja mit, wie mache ich das? Genau so.
Ja, genau. Also was wirklich dann aber, finde ich, echt wichtig ist, ist halt auch so ein bisschen natürlich dann, dass das Profil halt vernünftig aussieht. Ne? Also das, finde ich, da sollte man dann schon auch Zeit investieren. Und das kann eben auch, finde ich, kein Arbeitgeber übernehmen. Also das haben wir noch nie erlebt, sage ich dir ganz ehrlich, dass da dann irgendwer gesagt hat, hey, warum hast du denn ein LinkedIn-Profil gemacht? Habe ich noch nie
gemacht. Ja, spannend. Ich habe letztens mit einer gesprochen, die arbeitet beim Arbeitsamt. Und die müssen das tatsächlich vorher einmal genehmigen lassen.
Glaube ich. Bei Behörden, also, glaube ich.
Aber auch da würden sie ja wahrscheinlich ein Ja irgendwo bekommen. Und im Endeffekt, es gibt immer, wie wir das auch schon gerade gesagt haben bei dem Thema Selbstständigkeit, man zahlt immer irgendwo einen Preis. Und wenn es ein dummer Kommentar ist, dann ist es den Preis wert dafür, um Insights zu bekommen für seinen Lebenstraum. Und da muss man manchmal auch einfach was Unangenehmes einfach mal aushalten. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen im Thema Veränderungen, im Thema Sichtbarkeit, im Thema Selbstständigkeit, einfach auch mal Scheiße aushalten können.
Und auch Ungewissheit. Das finde ich auch so krass. Das ist halt auch, was zu Live-Design dazugehört. Ne? Also gerade bei uns ist das viel so, wenn die Leute sich beruflich umorientieren und die sind dann bei mir, dann ist es halt oft für die neu. Und das heißt immer ungewiss. Das ist nicht planbar. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Und ich finde das in der Selbstständigkeit noch viel krasser. Du weißt nicht, also du kannst es, ne? Wir haben ja natürlich Pläne und Strategieziele und so weiter, aber du weißt nicht, was nächstes Jahr im Mai passiert.
Mm-mm.
Und das ist so, finde ich, auch eine große Umstellung zur Selbstständigkeit auch und zum Unternehmersein, weißt du? Also dieses Ungewissheit auch auszuhalten, auch wenn es unangenehm ist und auch wenn man da vielleicht gerne lieber einen Plan hätte und wüsste, wie es weitergeht. Weiß man halt oft nicht.
Nee, das stimmt. Und oft ist es aber bei, also auch an der Anstellung des Jahres ist auch irgendwo eine Illusion. Du kannst ja von heute auf morgen gekündigt werden. Aber zumindest eine Illusion, die sich ein bisschen sicherer anfühlt als das in der Selbstständigkeit oder auch im Unternehmertum. Und auch dafür ein Netzwerk einfach sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, wir wissen beide, egal was bei uns jetzt irgendwie passieren sollte, wir würden es innerhalb von, weiß ich nicht, 6 Monaten, wo man auch noch Arbeitslosengeld 1 irgendwie bekommen würde, würden wir es schaffen, da irgendwie was Neues auf die Beine zu stellen oder zumindest wieder einen Job zu haben, der wirklich gut ist und wo man auch Spaß hätte. Und ich finde, das ist so eine Lebensversicherung beinahe und vielleicht auch wieder überkandidelt, wo ich richtig dankbar bin, dass es LinkedIn gibt.
Ja, total, total. Und das finde ich übrigens auch noch wichtig für Menschen, die mit LinkedIn anfangen oder allgemein Netzwerken, ne? Sich anfangen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Also mein Netzwerk, ne, Leute, bis 2020, ich glaube, ich hätte nicht eine selbstständige Person da drin. So, und heute bin ich halt nur von Unternehmerinnen, wirklich, von Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen, weißt du, von Führungs-, also von solchen Menschen umgeben.
Ja.
Weil ich super aktiv natürlich das auch aufgebaut habe. Also auch so ein bisschen in die Startup-Welt so rein, ne? Ich habe halt voll aktiv nach diesen Menschen gesucht und wollte mein Netzwerk halt immer mit einer gewissen Zielsetzung erweitern und habe das halt auch wirklich sehr konsequent gemacht. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber dafür kann ich da jetzt auch echt stark was draus ziehen. Also das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen wichtig beim Netzwerken, ne? Man gibt auch am Anfang erstmal was. Oft.
Ja.
Es hat immer so ein Geben und Nehmen, ne?
Ja.
Damit sich da halt was aufbauen kann. Ich habe irgendwann mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wie genau wie das ging. Ich glaube, 70% geben, 20% nehmen und 10% auch irgendwas anderes oder so. Weiß ich nicht mehr genau.
Überschrift vom Podcast.
Weiß ich jetzt nicht.
Schon 10% irgendwas anderes.
Weiß ich jetzt nicht mehr so 100%. Aber auf jeden Fall finde ich halt von diesem Verhältnis, ne? Du gibst halt auch viel rein, kannst dann aber auch wirklich, finde ich, super verlässlich auch was draus ziehen.
Ja, und das, und da meinst du ja auch nicht nur deine LinkedIn-Netzwerk
an der
Zahl, sondern einfach wirklich die Menschen um einen rum. Und das finde ich so schön, weil du meintest ja, bei Eltern beides Gärtner, du kommst aus dieser Landwirtschaftswelt, so bei mir in meiner Heimat auch niemand unternehmerisch irgendwie aktiv. Alles ganz normale irgendwie Jobs. Ich kannte keinen, der irgendwie was gerissen hat in Hinsicht Unternehmertum. Also meine Eltern haben ordentlich was gerissen, aber in der Hinsicht zumindest war das für mich alles eine weiße Seite. Und wenn ich heute am Tisch sitze mit meinen Freunden, dann denke ich nur so, wow, was sind alles so krasse Frauen? Das sind alles Vorbilder, das gibt einem auch irgendwie Energie, weiterzumachen, und das ist eine Aufwärtsspirale. Und wir leben halt in einer Zeit, wo man, egal ob du da auf dem Bauernhof in eurem Mehrfamilienhaus sitzt oder halt im Herzen von Hamburg, du kannst diese Leute kennenlernen, und das ist so ein geniales Zeitalter.
Ja, finde ich auch.
Wir sollten beide Werbung für LinkedIn machen.
Ja, finde ich auch. Wenn irgendwer von LinkedIn das hier hört,
hit me up.
Genau. Sponsert uns.
Ach, ey, aber dann lass uns mal gucken, dass wir vielleicht das auch in Hamburg nächstes Jahr mal zusammen irgendwie weiter angehen. Ich habe irgendwie Bock auf coole Lunches, Lunch and Learns, wo jeder irgendwie auch was mitbringt und Vorträge vielleicht auch gibt, und dass man da nochmal vielleicht auch das Netzwerk auch nochmal in Persona upsteppt, weil ich glaube, wir haben hier in Hamburg wirklich sehr, sehr coole Leute.
Ja,
und falls
absolut.
Das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich würde da vielleicht reinpassen, wenn ich den beiden jetzt hier 1 Stunde 5 zugehört habe, wie sie reden. Die finde ich cool, die mit denen würde ich gerne mal an einem Tisch sitzen. Also auch da, sagt da gerne Bescheid. Dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie was auf die Reihe bekommen.
Sehr gerne. Ich bin immer für sowas zu haben. Auch wenn ich lieber zu Hause frühstücke, aber ich gehe auch gerne raus. Also Brunch, Lunch, Kaffee.
Oh, schön. Das klingt alles richtig gut. Also, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch nochmal zu einem Ende. Und für das, ich würde jetzt gerne schon mal so eine richtig schöne, allumfassende große Frage würde ich dir stellen. Wenn jemand jetzt vor diesem Wunsch steht, berufliche Umorientierung, und wir bewegen uns im LinkedIn-Kontext, was sind deine Top 3 Vorgehensweisen, außer natürlich mit Work-Life-Romance zusammenzuarbeiten?
Das ist natürlich das Wichtigste, und das Buch kaufen.
Link in der Beschreibung, ganz oben.
Genau. Vernünftiges Profilbild und vernünftiges Profil aufbauen, was professionell aussieht, aber auch gleichzeitig die eigene Persönlichkeit widerspiegelt.
Ja.
Finde ich, ist der wichtigste Punkt. Und das zweite in Bezug auf LinkedIn ist für mich echt aktiv zu werden, wie auch immer das für einen selber aussieht. Schreibt Leute an, kontaktiert Menschen, schreibt Kommentare, veröffentlicht Beiträge, ne? Also einfach aktiv auf irgendeine Art und Weise zu werden. Und das dritte ist tatsächlich, sich mit Menschen aktiv zu vernetzen und Konversationen zu starten, die so ein bisschen auch eine Vorbildfunktion haben.
Oh, schön.
Das finde ich auch wichtig. Also einfach Leute anzuschreiben. Also zum Beispiel im New Work-Kontext Svante Almers, die ist ja auch total bekannt, ne? Und für mich ist die so ein Riesenvorbild. Und jetzt sehe ich die auf Events, die weiß, wer ich bin. Also wir kennen uns, wir waren auch schon abends zusammen weg, so. Und das ist halt nur entstanden über LinkedIn am Anfang. Also Leute, seid mutig und schreibt eure Vorbilder, eure Idole einfach mal an und guckt, was passiert.
Ja, und auch sich nicht zu schade zu sein, zu sagen, hey, ich habe da Vorbilder. So.
Ja.
Also auch richtig, richtig schön. Also die Top 3, die nehmen wir auf alle, die soll sich jeder hier hinter die Ohren schreiben. Und ich glaube, wenn man mit einem Punkt aus diesem Podcast geht, dann ist es eigentlich das, was du schon eingangs gesagt hast, so einfach mal machen.
Ja.
Und das in jedem Bereich, bereit sein, Veränderungen einzuschlagen, bereit sein, sich zu reflektieren, bereit sein, auch mal die extra Meile irgendwo zu gehen und dann auch für sich selbst einzustehen. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie drauf wartet, dass was für einen passiert, der hat noch nicht verstanden, dass da so nichts passieren wird und dass man es selbst in der Hand hat und wir die einfachste Zeit überhaupt gerade haben, an der man sowas angehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Alle von uns haben eine Stimme. Ich finde es halt wichtig, die auch dann zu nutzen. Und dafür ist halt LinkedIn voll die gute Plattform, ne?
Ja, perfekt. Also wenn das nicht mal schöne Endworte hier sind. Phyllis, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Insights. Ich finde es ein super schönes Gespräch. Am liebsten würde ich jetzt dich gerade einmal kurz drücken. Schade, dass du
nicht.
Aber das müssen wir bald mal wieder nachholen irgendwo im Café. Für alle, die Phyllis jetzt nochmal genauer kennenlernen und stalken wollen, ich werde alles von ihr unten verlinken. Und ansonsten könnt ihr sie bestimmt auch direkt über die Suche finden. Alles solltet ihr bei mir jetzt hier in der Beschreibung haben. Und dann würde ich sagen, bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren irgendwie bei uns noch passiert. Und wir bleiben da auf jeden Fall in Touch. Dankeschön.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir für das wundervolle Gespräch. Sehr viel Spaß gemacht.